Und im besten Falle kommt man aus dem Weltklimaspiel raus und ist gut informiert über Ursachen der Klimakrise und auch Lösungsstrategien und hat für sich selber gut sortiert, wie geht es mir damit, was kann ich tun, wo kann ich aktiv werden und wo muss ich auch meine Verantwortung tatsächlich abgeben bzw. auf jemand anderen delegieren.
Das war Matthias Mittelberger, der hier einen Aspekt des Weltklimaspiels besprochen hat. Was das Weltklimaspiel genau ist, erfahrt ihr in den nächsten 40 Minuten. Und damit herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Podcast aus dem Forum Umweltbildung rund um die Themen Bildung und Nachhaltigkeit. Die heutige Folge ist eine spezielle Folge. Sie wird nämlich auch im Podcast Klimadialog von Klimaaktiv veröffentlicht. Hallo auch an all jene, die über diesen Kanal zuhören. Mein Name ist Petra Permesser und ich darf für Bildungswellen interessante Gespräche zu Klimabildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung führen. Heute bei Bildungswellen geht's ums Spielen, das heißt um spielerische Zugänge in der Nachhaltigkeitsbildung, aber auch darum, wie spielerische Elemente das Erlernte festigen oder zum Handeln motivieren können. Oder anders gesagt, ob und wie wir spielerisch die Welt retten können. Dazu habe ich ein ausführliches Gespräch mit Matthias Mittelberger geführt, der ein Planspiel zu Klima und Nachhaltigkeit mitentwickelt hat. Und nach diesem Gespräch folgen in der heutigen Folge von Bildungswellen noch zwei weitere kurze Interviews. Einerseits zum Spiel Challenge Accepted aus dem Forum Umweltbildung und andererseits zur App und Initiative Österreich radelt, die unter anderem von Klimaaktiv Mobil koordiniert wird. Los geht's mit dem Gespräch mit Matthias Mittelberger von der Weitblick GmbH. Er hat gemeinsam mit KollegInnen das Weltklimaspiel entwickelt. Dabei handelt es sich um ein dreitägiges Planspiel, das zum Beispiel in Schulklassen oder auch in der Lehrlingsausbildung gespielt werden kann. Das Spiel besteht aus einem Spielbrett und aus einer Simulations-App, die den Spielverlauf berechnet. Ganz zu Beginn des Spiels bekommen die Spielenden jeweils eine Rolle zugelost. Zum Beispiel Staatschefin eines bestimmten Landes oder CEO eines internationalen Unternehmens oder kritische Zivilgesellschaft. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Matthias Mittelberger gefragt, was in den 3 Tagen passiert, die das Weltklimaspiel dauert.
In diesen 3 Tagen passiert ziemlich viel. Im Grunde genommen simulieren wir in diesen 3 Tagen ein Jahrhundert der Weltgeschichte, und zwar das Jahrhundert vom Jahr 2000 in das Jahr 2100. Und die Teilnehmerinnen können in verteilten Rollen die Klimakrise in all ihren Auswirkungen und Ausmaßen erleben. Von Extremwetterereignissen über soziale Krisen, Migrationsbewegungen, Meeresspiegelanstieg und so weiter und so fort. Also wir haben da einmal das ganze Welttheater in 3 Tagen.
Mhm. Welche Challenges kommen da ganz konkret auf die Teilnehmenden dann zu?
Ja, sie müssen tatsächlich im Grunde genommen alles bewältigen. Also sie müssen als Regierungen mit Budgets arbeiten, sie müssen Steuerpolitik betreiben, als Corporations müssen sie die Nachfrage auf dem Weltmarkt nach verschiedenen Ressourcen, Gütern, Nahrungsmitteln und Energie bedienen. Sie müssen die internationale Zivilgesellschaft vertreten und protestieren und streiken. Wir haben von Dürren über Hitze und Waldbrände und Heuschreckenschwärme und Borkenkäferplagen und. Hin und wieder geht ein Atomkraftwerk in die Luft oder ein Ökosystem stirbt aus. Also wir haben tatsächlich das gesamte Welttheater da drin. Wir haben uns sehr bemüht, die gesamte Komplexität der Klimakrise abzubilden. Und auch die Auswirkungen auf, ich sag mal, die soziale Dimension, auf die ökologische Dimension und auf die ökonomische Dimension gut abzubilden, sodass man eine Idee dafür bekommt, was ist das eigentlich, diese Klimakrise? Weil im Grunde genommen ist das ja eine Polykrise mit sehr, sehr vielen Krisen, die ineinander verschachtelt sind.
wenn du jetzt erzählst, okay, sie müssen hier Budgets planen, sie müssen streiken. Wie sieht denn das jetzt aus? Wenn wir uns Realpolitik anschauen, dann müssen hier oft Klimaschutzmaßnahmen abgewogen werden. Was geht sich in einem Haushaltsbudget aus? Mhm. Ist eine ähnliche Logik im Weltklimaspiel berücksichtigt?
Absolut, ja. Sie müssen mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Man hat als Staat eine begrenzte Menge an Geld zur Verfügung und hat im Land 3, 4, 5, 6, 7 Krisen. Und da muss man sich entscheiden, welche Krise bearbeitet man direkt? Wo sucht man sich internationale Kooperationen und Hilfe? Und natürlich auch die Frage, wo investiere ich in Präventionsmaßnahmen? Weil wir wissen ja, investiert in Präventionsmaßnahmen kostet viel, viel weniger, als tatsächlich dann Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber das muss man natürlich sich auch leisten können und soweit vorausdenken können. Also auch das muss man, na gut, planen als Spielerin.
Vom Ablauf her habe ich von eurer Webseite mitgenommen, es gibt Spieler und Spielerinnen. Es gibt auch immer eine Person, die diese 3 Tage betreut. Mhm. Du bist auch als eine dieser Personen aktiv. Lass uns doch mal teilhaben, wie unterschiedlich laufen so 3 Tage ab?
Also ich habe noch kein Weltklimaspiel gespielt, was gleich wäre wie das andere. Es ist immer unterschiedlich. Die Teilnehmerinnen sind sehr, sehr frei in der Art und Weise, wie sie spielen wollen. Und die Spielentscheidungen geben wir ihnen natürlich nicht vor. Gleichzeitig gibt es auch Muster. Ja, so unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, die da mitspielen, so ähnlich sind doch tatsächlich die Krisen, die sie miteinander haben, die Konflikte, die ausgetragen werden. Es geht immer um begrenzte Ressourcen. Es geht immer um Einzelinteressen, die abgewogen werden müssen. Es geht immer auch um Bereicherungstendenzen. Ja, davon ist der Mensch ja nicht frei. Also hier alle Spielerinnen versuchen auch ein bisschen im Eigeninteresse zu spielen. Bis dann der soziale Kipppunkt des Spiels kommt, der ist meistens so am Tag 2, wo sie dann langsam beginnen zu verstehen, dass das Weltklimaspiel am besten kooperativ gespielt wird. Und dass es nicht ein Gegeneinanderspielen ist, sondern ein Miteinanderspielen. Und wenn die Gruppe das verstanden hat, dann kippen sie recht schnell in ein sehr kooperatives Verhalten. Und dann wird das Spiel viel, viel leichter. Und dann nehmen sie sich sozusagen als Lernerfahrung mit. Gemeinsam kann man auch komplexe Krisen lösen, wenn man gut auf die Einzelinteressen auch mitschaut. Und ansonsten tragen sie alles andere, was sie in der Welt finden, auch so mit rein. Also manche Gruppen sind sehr, sehr konfliktreich, mit vielen militärischen Auseinandersetzungen, mit Konfliktspiralen, also Rüstungsspiralen, die losgehen. Alles, was man sich so vorstellen kann, wenn man einmal die Medien und die Nachrichten anschaut, von A bis Z.
Wie viele Spiele hast du schon begleitet?
Bestimmt 40 oder 50.
Und was hat dich am meisten überrascht bei so einem Spiel?
Ganz am Anfang, als wir das Weltklimaspiel entwickelt haben, hatten wir große Angst, die Verantwortung für die Welt in die Hände von Jugendlichen zu geben. Wir hatten große Angst, dass wir das Weltklimaspiel spielen und die Welt immer wieder untergeht. Ja, wir kennen ja diese Berichte vom Club of Rome und Grenzen des Wachstums und alles bricht zusammen. Und wir haben ein recht realistisches Modell gebaut von der Welt und von der Klimakrise. Und unsere große Angst war, das geht nicht gut. Wir haben lange entwickelt und dann war die Befürchtung, das Spiel wird vielleicht unspielbar oder zu komplex oder zu schwer. Und die größte Überraschung, die wir dann tatsächlich hatten, ist, dass es wirklich bei so gut wie jedem Spiel passiert, dass sie in diese Kooperation hineinkippen. Und zwar nicht, weil man es ihnen sagt, sondern aus einem in sich selbst gefundenen Interesse heraus. Ja, sie kippen quasi aus einer intrinsischen Motivation in eine Wir-retten-die-Welt-Stimmung. Und das ist sehr, sehr schön. Weil das ist quasi wie die Welt in klein. Das gibt dann große Hoffnung zu sehen, dass wenn man den Jugendlichen die Verantwortung für die Welt gibt, dass sie damit sehr verantwortlich umgehen in der Regel.
Du hast jetzt gesagt, wir retten die Welt. Hm. Was passiert denn bei jenen Gruppen, die nicht zum Kooperativen kommen? Retten die auch die Welt?
Naja, jetzt mit dem Weltretten ist so eine Sache. Da gibt es keine klaren Gelingensbedingungen, wann die Welt gerettet ist. Aber es gibt immer Tendenzen zur Kooperation und es gibt auch in fast allen Spielen, ich überlege jetzt gerade tatsächlich bei allen Spielen, eine positive Erkenntnis am Ende des Tages. Selbst wenn sie es nicht geschafft haben, zum Beispiel auf den 1,5-Grad-Pfad zurückzukommen, haben sie zumindest gelernt, was sie denn hätten tun können, um auf diesem Pfad zurückzukommen. Und auch bei Spielen, die steil nach oben gehen in den 3-Grad-Pfad hinein, hat man am Ende dann die Erkenntnis, was man tun muss, um solche Entwicklungen zu verhindern. Das heißt, man kann klassisch sagen, die die Welt retten, haben eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Und die, bei denen die Welt langsam aber sicher untergeht, haben eine katharsische Erfahrung. Am Ende des Tages kriegt man immer eine positive Erfahrung aus diesen 3 Tagen heraus.
Auf die Erfahrungen würde ich gern später nochmal zurückkommen. Vielleicht blicken wir nochmal hinter das Spiel. Ihr habt da ein Simulationsmodell auch dahinter. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Wir haben uns da orientiert am IPCC, also International Panel for Climate Change, haben dort die Datensätze rausgenommen und haben ein recht realistisches Klimamodell gebaut. Also die Emissionswerte realistisch auf Wirtschaftsbranchen und Weltregionen zugeordnet. Und haben auch den Senkenwert der Welt real dargestellt. Das ganze Spielbrett zeigt auch verschiedene Landmassen und die Meere. Und wenn die kaputt gehen, wenn sie übernutzt werden, wenn sie degradieren und so weiter, und wenn Wälder verloren gehen, dann geht auch der Senkenwert verloren dieser Landflächen. Und das haben wir alles recht realistisch in unserem Klimamodell eingebaut. Und darüber hinaus haben wir noch im Hintergrund eine Wirtschaftssimulation laufen. Die ist ein bisschen holzschnittartiger als die Klimasimulation, aber auch nach realistischen Daten gebaut. Und da kann man gut erfahren, welche Interdependenzen da wirken zwischen Wirtschaft und Ökosphäre.
Warum braucht man 3 Tage für dieses Spiel?
Naja, wir haben es mit einem Großgruppenspiel zu tun. Das heißt, 25 Spielerinnen bis 35 Spielerinnen ist so die pädagogische goldene Mitte. Man kann das Spiel 10 Spielrunden spielen. Wie gesagt, jede Spielrunde 1 Jahrzehnt. Wir spielen ein ganzes Jahrhundert durch. Und wir wollten gerne erstens diese überzeitliche Perspektive im Spiel haben, dass man sich das Ganze unter einem Jahrhundertperspektive anschaut und die globale Perspektive, dass man die ganze Welt im Blick hat. Und wir wollten die gesamte Komplexität der Klimakrise abbilden. Und mit diesem Anspruch haben wir schnell gemerkt, das ist nicht mit einem 3-Stunden-Spiel getan und auch nicht mit einem 6-Stunden-Workshop, sondern wir haben ein Planspiel gebaut, ein Brettspiel und eine Simulation, die tatsächlich die gesamte Komplexität abbildet und erfahrbar macht und dementsprechend dann auch lange dauert. Außerdem war es eine pädagogische Entscheidung. Wir wollten, dass die Teilnehmerinnen das Spiel mit nach Hause nehmen, dass sie drüber nachdenken, dass sie mit ihren Eltern darüber reden. Am ersten Tag scheitern die Gruppen auch meistens, fulminant, an der Überforderung und an der Komplexität. Und dann gehen sie nach Hause und planen und nehmen sich was vor für den nächsten Tag. Und dann kommen sie wieder zusammen in der Gruppe und dann raufen sie sich zusammen, scheitern meistens weiterhin ein bisschen durch den Tag, bis sie es dann geschafft haben, als Gruppe sich zusammenzutun, sich ein Gruppenziel zu setzen, die Zusammenhänge verstanden haben, gut zu argumentieren und zu kooperieren gelernt haben. Und dann geht das Spiel eigentlich erst so richtig los. Und dann kommen die ganzen positiven Lernerfahrungen. Und dann am 3. Tag ist meistens der Tag, wo die Kinder dann anfangen oder die Teilnehmerinnen anfangen, die Welt zu reparieren. Da geht dann meistens die Klimakurve wieder runter. Ja, die Krise ist geschafft, Netto Null wurde erreicht. Die Landflächen werden wieder renaturiert, die Meere werden wieder gesäubert und es werden Schutzzonen errichtet und so weiter. Das heißt, um diesen positiven Turnaround zu kriegen aus der Überforderung hin in wir retten selbstwirksam die Welt, da braucht man einfach einen Spannungsbogen, der lange dauert. Und wir wissen aus der Pädagogik, alles, wofür wir uns Zeit nehmen, lernen wir tief. Das war auch ein Grund, warum wir das auf 3 Tage angelegt haben.
Was war denn der Auslöser, dass ihr überhaupt angefangen habt, darüber nachzudenken, ein Weltklimaspiel zu entwickeln?
Ich würde sagen, da gab es mehrere. Also der erste und wichtigste Auslöser war mal, ich arbeite für die Weitblick GmbH und wir sind vor allem unterwegs im Bereich psychosozialer Gesundheitsförderung. Wir haben Lebenskompetenzprogramme, das sind universalpräventive Programme für kleine Kinder. Von 0 bis 10 haben wir ein durchgehendes Präventionskonzept. Und uns geht es darum, Kinder stark zu machen, damit sie mit den Herausforderungen des Lebens in einen guten Umgang kommen. Und eine der größten Herausforderungen für Jugendliche ist derzeit die Klimakrise, in die sie hineingeboren wurde, die sie nicht verursacht haben, aber die sie ausbaden müssen. Und wir haben von verschiedenen Studien gelesen über diese Climate Anxiety und Climate Change Grief, also im Grunde genommen die Klimakrise als psychosoziale Belastung. In Form von Zukunftsangst, in Form von Ohnmacht, in Form von Wut, in Form von Verlust, Trauer, Angst und so weiter. Wir wollten ein pädagogisches Gegengewicht dazu bauen. Und zu dieser Zeit war ich mit dem World Peace Game in Schulen unterwegs. Das ist auch ein Planspiel, entwickelt von einem US-Amerikaner, John Hunter, wo es vor allem um Friedenserziehung und Demokratiebildung geht. Und das war ebenfalls ein mehrtägiges Planspiel, wo allerdings der Klimawandel so nebenbei mit einer Wundertechnologie gelöst wird. Also es ist gar kein Thema in dem Spiel gewesen. Aber ich hatte viel Erfahrung mit mehrtägigen Planspielen in Großgruppen. Und ich habe einfach die Ideen zusammengenommen, also psychosoziale Gesundheitsförderung, ein pädagogisches Gegengewicht zur Climate Anxiety und die Erfahrung, die wir aus den anderen Planspielen gesammelt haben. Und daraus haben wir dann ein Projekt gemacht. Wir haben uns mal 1,5 Jahre lang Zeit genommen für Prototyping und Konzept und Recherche. Und dann sind wir mit einem handgebastelten Prototypen in Schulen gegangen und haben mal so Tests gemacht. Wie funktioniert das Spielbrett? Wie funktionieren die Spielregeln? Was macht Spaß mit den Gruppen? Wie kann man diese Spieleingangsphase gut gestalten und so weiter? Das heißt, dann haben wir noch mal ungefähr 1,5 Jahre lang testen und weiterentwickeln, partizipativ mit der Zielgruppe gemacht und parallel dazu die App entwickelt. Ja, und dann haben wir ungefähr nach 3 Jahren Entwicklungszeit im Oktober 2023 das Spiel gelauncht.
Ich habe schon mitgenommen, ihr habt es ursprünglich für Jugendliche entwickelt. Mhm. Ich nehme an, Sekundarstufe 2, also ab 14. Ist das immer noch eure Kernzielgruppe und wo spielt ihr noch?
Wir haben die Zielgruppe inzwischen erweitert. Schülerinnen und Schüler waren die ursprüngliche Zielgruppe, wie du schon richtig gesagt hast. Und wir spielen momentan immer noch hauptsächlich mit dieser Zielgruppe, allerdings über alle Schultypen hinweg. Und wir haben aber gemerkt, dass es mit Erwachsenen genauso gut geht. Das heißt, die nächsten Zielgruppen, die wir erschlossen haben, sind mal die Multiplikatorinnen, also Leute, die in Erwachsenenbildung tätig sind, aber auch über die pädagogischen Hochschulen Lehrerinnen. Einerseits als eine Art Fortbildung für das Thema, weil es eine sehr hilfreiche Bildungserfahrung, um diese Komplexität mal gut zu verstehen, aber auch als Multiplikatorinnen, damit Lehrerinnen selbst mit ihren Schülerinnen das Spiel spielen können. Das heißt, da ist mal die wichtigste Zielgruppe Lehrerinnen und Pädagoginnen. Und dann sind wir an Hochschulen unterwegs. Da spielen wir es mit Studentinnen, aber auch mit Professorinnen. Ja, und die letzte Zielgruppe und wahrscheinlich auch eine der vernachlässigsten Zielgruppen sind die Lehrlinge in lehrlingsausbildenden Betrieben. Da haben wir quasi auch schon einige Spiele gespielt und gute Erfahrungen gesammelt. Das funktioniert in dem Kontext auch sehr gut.
Du hast vorher gesprochen von den Erfahrungen, die die Teilnehmenden während des Spiels machen. Und wenn es positiv ist, eine Selbstwirksamkeitserfahrung, stelle ich mir vor, das könnte dann direkt danach so ein Realitätsflash werden mit eigentlich kann ich gar nichts machen, weil es braucht die kooperative Weltgemeinschaft, um etwas zu lösen. Oder denke ich hier zu pessimistisch?
Wenn wir uns die Klimakrise in ihrer gesamten Größe anschauen, kann das schon sehr frustrierend sein. Aber wir haben ja sehr, sehr behutsam darauf geachtet, dass den Jugendlichen ganz klar gemacht wird, erstens, wo beginnt ihre Verantwortung und wo hört sie auch auf? Das ist unglaublich wichtig, das geklärt zu haben. Also wo sind internationale Konzerne? Wo ist die Politik in der Verantwortung? Wo ist die Wirtschaft in der Verantwortung? Und wo bin nicht ich als einzelner Konsument in der Verantwortung? Das heißt, diese Klärung von Verantwortung hilft schon mal sehr, um Sachen gut zu sortieren. Und dann gibt es sehr, sehr viele Dinge, wo wir sehr wirksam werden können. Und das arbeiten wir mit den Jugendlichen auch heraus. Welche Dimensionen habe ich denn in meiner Lebenswelt und auch in meiner Zukunft, um einen positiven Impact zu haben. Und das sind zahlreiche. Und zu wissen, was man tun kann, entlastet sehr. Wir klären auch viel diese Gefühle, die mit dem Ganzen zusammenhängen. Also auch dafür geben wir einen Resonanzraum in den Reflexionsphasen, um eben auch den Jugendlichen das Gefühl zu geben, sie stecken da nicht alleine mit drin in dem Ganzen. Und der ganze letzte Tag ist dem Thema Hoffnung gewidmet. Ja, was gibt uns denn Zuversicht auf die Zukunft hin? Was sind denn schon positive Trends, die stattfinden? Ein bisschen auch als Gegengewicht zu dieser doch sehr negativen Sensationslogik der Medien. Und im besten Falle kommt man aus dem Weltklimaspiel raus und ist gut informiert über Ursachen der Klimakrise und auch Lösungsstrategien und hat für sich selber gut sortiert, wie geht es mir damit? Was kann ich tun? Wo kann ich aktiv werden? Und wo muss ich auch meine Verantwortung tatsächlich abgeben beziehungsweise auf jemand anderen delegieren?
wenn du so darüber sprichst, habe ich das Gefühl, das deckt sich sehr stark mit dem Ansatz, mit dem wir im Forum Umweltbildung arbeiten, also mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo es ja nicht nur um kognitives Wissen, sondern auch um emotionale Erfahrung und eine Kompetenzentwicklung und eine Stärkung der eigenen Kompetenzen geht. Wie würdest du denn eure pädagogischen Ansatz beschreiben? Ist es BNE? Ist es etwas anderes?
Also BNE trifft es sehr, sehr gut. Ich glaube, man kann es auch mit Global Citizenship Education fassen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist halt wirklich ein sehr, sehr treffender Begriff. Ja. Das Framework, wo ich es auch noch einordnen würde, wäre vielleicht die Lebenskompetenzbildung oder diese IDGs, diese Inner Development Goals, die ja korrespondieren zu diesen Sustainable Development Goals, als Bildungsziele formuliert wurden von den Vereinten Nationen.
Ich habe in einem eurer Videos zum Weltklimaspiel mir mitgenommen ein Zitat einer Teilnehmerin, die sagt, ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen spielen mit unserem Mindset. Da habe ich jetzt das Gefühl, das spielt sehr stark mit diesem pädagogischen Konzept auch zusammen. Nachdem es ich nicht gespielt habe und ich nehme an, der Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht, von welchem Mindset spricht sie denn hier und wie würdest du das wieder zum pädagogischen Konzept verzahnen?
Naja, das Mindset, das man durch das Weltklimaspiel gewinnt, ist raus aus dieser kleinen Perspektive der ohnmächtig Betroffenen hin in eine Perspektive der mächtigen Entscheidungsträgerin, die vor allem nicht im, ich sag mal, Eigeninteresse behaftet ist, sondern die sich die Welt als globalen Zusammenhang anschaut, die nicht nur quasi die nächste Wahlperiode im Blick nimmt, sondern eine überzeitliche Perspektive, die ja bei der Nachhaltigkeit unglaublich relevant ist. Also die, ich sag mal, die Metaperspektive einnehmend. Und dann mit dem Mindset einer wohlwollenden, empathischen, kooperierenden Persönlichkeit. Also das Weltklimaspiel belohnt kooperatives Verhalten. Und sie merken, wie machtvoll es ist, wenn man als Gemeinschaft ein Problem angeht und es löst. Und dann am Ende des Tages auch Erfolgserlebnisse hat. Ja. Das Weltklimaspiel veranschaulicht das ja sehr, sehr schön. Es gibt dieses riesengroße Spielbrett in der Mitte und das ist am Anfang noch ganz grau und schwarz und bedrohlich und alles ist kaputt und überall sind riesengroße Krisenmarker auf dem Brett. Und im Laufe der 3 Tage wird es immer schöner, grüner, gesünder, besser. Ja, die Lebenszufriedenheit steigt weltweit, die globale Gerechtigkeit nimmt zu, die Ungleichheit nimmt ab, ja, Bevölkerungszahlen pendeln sich ein, der Klimapfad wird korrigiert. Und man hat so das Gefühl, alle Krisen gelöst zu haben und dann geht man da raus und denkt sich, ja, so schwer war es ja nicht. Ja, wenn wir alle zumindest die gleichen Ziele im Blick hätten und die gleichen Prioritäten setzen, dann schaffen wir das als Gesellschaft.
Lass uns dann auf eine Metaebene gehen, generell zu spielen, weil das klingt jetzt tatsächlich so spielend die Welt retten oder spielerisch die Welt retten. Wo siehst du denn Chancen von spielerischen Elementen, ob das jetzt nur Gamification ist oder Planspiele oder Spiele generell im Sinne einer transformativen Bildung, einer Umweltbildung, einer Klimabildung?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine der besten Methoden, die wir da haben können, weil sie uns ganzheitlich im Menschsein abholt. Ja. Spielen ist nicht nur eine kognitive Aufgabe, sondern auch eine emotionale, eine haptische. Wir sind mit unserem ganzen Menschsein mit dabei. Und ich glaube, Spielen ist sowas wie die archaischste Form des Lernens. Wenn wir uns anschauen, wie Säuglinge, wie Kleinkinder etwas lernen, egal ob es eine Fähigkeit ist, eine haptische Fähigkeit oder auch eine soziale Fähigkeit, ist durch Spiel, durch spielerische Aneignung. Da setzen wir an bei dem, was alle Menschen gerne tun und wie sie am besten lernen. Und durch die Immersion, die Spiele haben, also durch dieses Hineinfallen in die Spielwelt und sich in der Spielwelt wiederfinden und ausprobieren, haben wir diese Perspektivübernahme, raus aus dem Alltag, rein in ein neues, interessantes Setting hinein. Und gerade wenn es darum geht, Transformation zu erzielen, brauchen wir tiefgreifende Erfahrungen. Und Erfahrungen machen wir vor allem, wenn wir ganzheitlich angesprochen sind. Wenn wir solche Erfahrungsräume haben, wie zum Beispiel sich mal 3 Tage lang als internationaler Staatenlenker der Klimakrise annehmen. Dadurch, dass diese Spielwelt eine Spielwelt ist und auch Spielwelt bleiben darf, ist sie nicht so bedrohlich. Aber wir können trotzdem erfahren, was sind denn die komplexen Bedrohungen, die da drin stecken. Das heißt, einerseits haben wir eine Abstraktionsebene, die uns das unmittelbare Erleben ein bisschen wegnimmt. Und auf der anderen Seite haben wir eine tiefe Immersion mit allem, was uns so als Menschen ausmacht.
Siehst du auch Grenzen von spielerischen Zugängen in diesem Zusammenhang?
Ja, ja, natürlich. Aber das sind die Grenzen der Pädagogik im Allgemeinen. Aber ich glaube, spielerische Methoden, immersive Methoden, ganzheitliche Methoden sind immer besser und erreichen immer mehr Jugendliche oder Teilnehmerinnen als, ich sag mal, Methoden, die nur einen einzigen Kanal adressieren.
Und wenn wir jetzt konkret aufs Weltklimaspiel zurückkommen, habt ihr euch im Vorfeld Lernziele definiert?
Erstes Lernziel ist mal Klimawissen vermitteln. Das heißt, ein Bewusstsein schaffen, was ist die Klimakrise, was sind die Ursachen, was sind die Akteure und was sind ihre Interessen, die an dieser Klimakrise beteiligt sind und was sind die Lösungsstrategien, ja, im Spiel und wie in der echten Welt. Das ist mal so diese Wissensseite. Dann Lebenskompetenzförderung, also Lebenskompetenzen, wie zum Beispiel Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, kritisches Denken, kreatives Denken, Kollaborationsfähigkeit und. Die werden durch das Weltklimaspiel geübt, systematisch. Dann haben wir quasi als weitere Dimension noch Umgang mit starken Gefühlen. Das ist auch ein Bildungsziel und eine Lebenskompetenz. Wir wollen ein pädagogisches Gegengewicht bauen zu dieser Climate Anxiety im Climate Change Grief. Und wir wollen eine Selbstwirksamkeitserfahrung generieren. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein Gegengewicht zu der Ohnmacht. Zuversicht für die Zukunft vermitteln ist auch ein Bildungsziel. Und wenn man die alle zusammennimmt, die ich jetzt genannt habe, dann wäre wahrscheinlich das übergeordnete Bildungsziel, einen positiven Wandel hin zu nachhaltigen Verhaltensweisen zu fördern. Bei allen Teilnehmerinnen, im Denken, im Fühlen und im Handeln.
Wenn ich dich jetzt frage, ob das Weltklimaspiel Spaß macht, wirst du wahrscheinlich sagen, ja. Daher frage ich dich, was macht besonders Spaß?
Also es hängt sehr vom Spielerinnen-Typ ab. Etwas, was die meisten Spielerinnen sehr, sehr genießen, ist diese Machtposition, die wir ihnen geben. Diese Befugnis, ausgestattet zu sein, als Entscheidungsträgerin große Milliardenbeträge hin und her zu schieben. Das ist, glaube ich, etwas, was allen sehr, sehr gut gefällt, die das spielen. Manche Spielerinnen setzen sich gerne Ziele. Das sind so diese ganz Ambitionierten, die wollen das Land mit der größten Lebenszufriedenheit werden oder die reichste Corporation oder das friedlichste Land oder das grünste Land oder das Land mit der gesundesten Natur. Das sind so die, die sich ganz ambitionierte Ziele setzen und die dann versuchen zu realisieren und die dann sehr viel Freude daran finden, sich Strategien zurechtzulegen, wie man da hinkommt. Und dann gibt es andere Spielerinnen, die besonders Freude daran haben, gegen die anderen Spieler zu spielen. Das sind dann die destruktiven Spielerinnen-Typen. Und die braucht es auch. Die sind sehr wichtig im Spiel, weil dadurch wird das Spiel erstens viel spannender und zweitens realistischer. Wenn wir alle da drin hätten, die sofort auf Kooperation, Weltfrieden und Nachhaltigkeit gehen würde, dann wäre es zwar schön, aber es wäre nicht sehr realistisch. Und zum Glück gibt es immer einige Staaten, die in Aufrüstung investieren und andere Corporations, die überhaupt nichts von Nachhaltigkeit wissen wollen und die dann quasi so etwas sind wie der Stachel im Fleisch, die das Ganze realistisch machen, die man überzeugen muss, die man irgendwie locken muss, die man in die Gruppe hineinkriegen muss und so weiter. Also auch das Überzeugen und Argumentieren ist, glaube ich, etwas, was vielen Spielerinnen sehr viel Spaß macht.
Das war Matthias Mittelberger von der Weitblick GmbH über das Weltklimaspiel. Wer durch das Gespräch Lust auf das Weltklimaspiel bekommen hat, findet auf der Webseite weltklimaspiel.org mehr Infos dazu. Dort erfahrt ihr auch, wie und wo ihr das Spiel spielen könnt. Die Webseite findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge von Bildungswellen. Deutlich kürzer dauert das nächste Spiel, das ich euch vorstellen will. Es heißt Challenge Accepted und es thematisiert die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Es richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren. Bei Interesse und Vorerfahrung ist es auch schon ab 13 Jahren gut spielbar. Entwickelt wurde das Spiel im Forum Umweltbildung. Vorstellen wird uns Challenge Accepted im Folgenden Anna Streisler aus dem Forum Umweltbildung. Im Spiel geht es ja um die UN-Nachhaltigkeitsziele. Wie sind denn die genau in dem Spiel verankert?
Es gibt ja 17 UN-Nachhaltigkeitsziele und zu jedem dieser UN-Nachhaltigkeitsziele haben wir 3 Situationen entwickelt für unterschiedliche Personen. Das kann deine Nachbarin sein, dein Lehrer, der Direktor, so dass wir Menschen unterschiedlichen Alters haben und die stehen vor Problemen, die mit den UN-Nachhaltigkeitszielen zu tun haben. Und das Ziel des Spieles ist, dass die Spielerinnen und Spieler diese Probleme lösen sollen. Ich lese da jetzt einmal eine Karte vor. Matthäus 16, dein Cousin. Mein Vater legt großen Wert auf einen gepflegten Garten. Unkraut bekämpft er jedoch leider mit Spritzmitteln. Das finde ich schade, weil dabei auch viele Insekten getötet werden. Wie würdest du damit umgehen? Oder Friederike 51, deine Tante. Ich verdiene seit einigen Jahren sehr gut und würde gerne etwas für die Kinder machen, die ich jeden Tag auf dem kleinen, ungepflegten Spielplatz bei mir in der Nähe sehe. Ich möchte aber nicht einfach Geld spenden, sondern ganz konkret etwas kaufen oder organisieren. Was wäre dein Vorschlag? Das wäre eine Challenge zu Ziel 10, weniger Ungleichheiten. Die vorige war zu Ziel 15, Leben an Land. Und eine habe ich noch als Beispiel zu Ziel 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Herr Weißenbacher 52, dein Direktor. Ich habe von einigen Schulen gehört, welche tollen Projekte sie mit Klassen aus anderen Ländern gestartet haben. Ich glaube, dass eine internationale Schulpartnerschaft auch für unsere Schule spannend wäre. Dazu gehört natürlich auch, dass man in dieses Land reist und sich mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort austauscht. Mit welchem Land würdest du gerne eine Schulpartnerschaft organisieren und warum?
Jede dieser Challenges oder Herausforderungen endet mit einer Frage. Wie geht's denn nach dieser Frage weiter?
Das Spiel wird zu viert oder in 4 Teams gespielt. Jede Person oder jedes Team hat Fähigkeitskarten, zum Beispiel ich kann gut organisieren oder ich kann gut fotografieren oder ich kann vieles reparieren. Solche Karten, die helfen den Spielenden, Lösungen zu finden auf diese Fragen. Und die Spielidee, die grundlegende Spielidee ist, dass die interessanteste, spannendste oder auch pragmatischste Antwort einen Punkt bekommt. Die Person, die die Frage gestellt hat, darf entscheiden, welche der Antworten von den anderen am besten ist und dann in der Farbe der spielenden Person ein Chip hier ablegen.
Und die Person, die die besten Antworten gibt und deswegen die meisten Chips sammelt, gewinnt?
Naja, es ist schon einmal gut, wenn man viele Chips gesammelt hat. Aber ganz am Schluss gibt es dann auch noch einen Überraschungseffekt. Und zwar hat man am Anfang eine verdeckte Karte und ganz am Schluss werden diese Karten aufgedeckt und die 4 Spielerinnen und Spieler finden dann heraus, wer zusammen im Team gespielt hat. Und daher ladet das Spiel ein, auch kooperativ zu spielen und nicht nur im Sinn des Konkurrenzverhaltens zu spielen.
Den Link zu Challenge Accepted samt Bestellmöglichkeit findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir beim 3. Thema der heutigen Folge von Bildungswellen angekommen. Wir gehen dazu weg von klassischen Spielen und widmen uns spielerischen Elementen, der sogenannten Gamification. In den nächsten Minuten erfahrt ihr mehr über die App und Initiative Österreich radelt, bei der jeder und jede ihre Kilometer, die sie mit dem Fahrrad zurücklegt, eintragen kann und damit bei Gewinnspielen und Wettbewerben teilnimmt. Über die spielerischen Ansätze in Österreich radelt habe ich mit Niklas Schönberg, Projektmitarbeiter bei Klimaaktiv Mobil, gesprochen. Österreich radelt ist eine App, mit der ich die Strecken, die ich mit dem Rad zurückgelegt habe, aufzeichnen kann oder eintragen kann. Wenn ich jetzt kein großer Statistikfreak bin und es deswegen eintragen will, warum sollte ich denn bei Österreich radelt mitmachen?
Also bei Österreich radelt geht es ganz stark darum, die Motivation zum Radfahren zu entfachen. Und man kann eben als Einzelperson, aber als Betrieb, Verein oder als Bildungseinrichtung bei Österreich radelt mitmachen. Man kann eben gemeinsam radeln und dadurch durch diesen Gemeinschaftsaspekt wird auch die Motivation entfacht.
Wenn du jetzt sagst, gemeinsam radeln, meinst du dann tatsächlich, man trifft sich auf der Straße und fährt gemeinsam oder ist die App das Gemeinsame?
Das Gemeinsame ist im Wesentlichen die App. Es ist so, dass Betriebe eben gemeinsam die Kilometer sammeln. Das heißt, wenn ein Betrieb ausgezeichnet wird, wird keine Einzelperson ausgezeichnet, sondern der Betrieb als Ganze. Dadurch radelt man gemeinsam oder es gibt auch unterschiedliche Aktionen bei Österreich Radelt. Es gibt zum Beispiel das ÖBB Bienen- und Blumenradeln, wo die ganze Österreich Radelt-Community gemeinsam radelt und versucht, 700.000 Kilometer in einer Woche zu radeln. Und wenn das Ziel erreicht wird, dann spendet die ÖBB eine Blumenwiese. Das ist dieses Jahr sehr erfolgreich gewesen. Wir haben einen neuen Rekord aufstellen können und genau das motiviert einfach, gemeinsam zu radeln.
Du hast gerade davon gesprochen, wenn ein Betrieb ausgezeichnet wird, ist es ein Wettbewerb?
Bei Österreich Radelt werden Betriebe, Vereine und Bildungseinrichtungen ausgezeichnet. Also die Besten quasi des Bundeslandes bzw. des Bundes werden ausgezeichnet am Ende des Jahres im Zuge der Hauptaktion. Man kann eben dadurch tolle Preise gewinnen. Man kann auch als Einzelperson Preise gewinnen, sofern man quasi bei den Aktionen mitmacht.
Bei uns im Podcast dreht sich es ja heute ums Spielen. Soweit ich mir Österreich Radelt angesehen habe, geht es ja nicht nur darum, etwas gewinnen zu können, sondern ihr habt ja da diverseste spielerische Elemente drinnen. Welche gibt es denn hier?
Also bei Österreich Radelt gibt es verschiedenste Gamification-Ansätze. Es gibt zum Beispiel gerade das laufende Sommerradeln. Beim Sommerradeln geht es darum, Orte einzusammeln und quasi an bestimmten Punkten hinzuradeln. Wenn man vor Ort ist, kann man eben einen bestimmten Punkt einsammeln. Dann erhält man eine Trophäe und eine Gratulationsmeldung. Darüber hinaus gibt es noch Rankings für Betriebe, Vereine und Bildungseinrichtungen, wo eben gemessen an der Prozent der Beteiligung des jeweiligen Betriebs bzw. Verein oder Bildungseinrichtung, die ausgezeichnet werden, die größte Beteiligung haben.
Ich habe die App bei mir installiert gehabt und habe gesehen, auch wenn ich jetzt nicht in einem Betrieb mitradle, kann ich trotzdem hier gegen meine Freunde und Freundinnen radeln oder quasi schauen, wer hat in der Woche mehr geschafft.
Genau, man kann natürlich auch als Einzelperson mitmachen.
Du hast gerade vorhin erzählt von der aktuell laufenden Aktion Sommerradeln. Zu der würde ich jetzt abschließend nochmal zurückkommen, weil vielleicht ist das etwas, wo jetzt auch sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dafür interessieren und einsteigen wollen. Gibt es denn nur virtuelle Trophäen, wenn man diese Orte einsammelt?
Beim Sommerradeln gibt es neben den virtuellen Trophäen, wenn man eben einen Ort eingesammelt hat, gibt es auch Preise zu gewinnen. Also man kann KTM-Tracking-Räder gewinnen oder ein E-Bike kann man gewinnen. Es gibt Hotelgutscheine. Teilnahmebedingung am Gewinnspiel ist, dass man mindestens 3 Orte einsammelt.
Übrigens, je nachdem, in welchem Bundesland ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, gibt es auch bundeslandspezifische Aktionen bei Österreich Radelt. Wer jetzt Lust bekommen hat, mitzuradeln, findet die App in den Stores von Apple und Android sowie auch alle Infos auf radelt.at. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Bildungswellen angekommen. Bildungswellen ist der Podcast des Forum Umweltbildung im Auftrag des BMLUG, also des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft. Die Musik in unserem Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit stammte von Grapes. Bildungswellen könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Hinterlasst dort gern auch ein Like, 5 Sterne oder einen netten Kommentar. Außerdem freue ich mich über Anregungen und Feedback per E-Mail. Ihr erreicht mich unter podcast@umweltbildung.at. Mein Name ist Petra Permesser und ich sage für heute Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Bildungswellen. Auf Wiederhören!